Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Westliche Staaten haben mit Erleichterung darauf reagiert, dass das US-Repräsentantenhaus das Ukraine-Hilfspaket freigegeben hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj lobte die Republikaner. Sie hatten ihre Blockade der zusätzlichen Unterstützung in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar gestern aufgegeben. Nun muss noch der US-Senat darüber entscheiden. Kreml-Sprecher Peskow sagte, die Hilfen würden die Entwicklung an der Front nicht beeinflussen. Es werde noch mehr tote Ukrainer geben.
Ihr Vater ist seit Beginn des Krieges in der Armee. Wie andere Familien auch ehren sie heute die vielen gefallenen Soldaten an der Gedenkstätte in Kiew. Erleichterung nach dem Votum im Repräsentantenhaus über das amerikanische Hilfspaket. Es wäre für uns ein unfaires Ende des Krieges gewesen. Mit dem Hilfspaket können wir jetzt weiterkämpfen. Eigentlich gibt es nicht so viele Optionen. Wir geben unsere Menschen und unsere Partner die Waffen. Die Soldaten brauchen Hilfe. Sie haben nichts, um sich zu schützen. Sie brauchen Waffen, Ausrüstung. Sie brauchen Hilfe, denn ohne könnte der Feind uns überrollen und bis in die Innenstadt von Kiew vordringen. Und in Kiew hofft man darauf, dass das Hilfspaket Artilleriegranaten, Panzerabwehrwaffen und Ersatzteile den Kriegsverlauf zugunsten der Ukraine beeinflussen könnte. Die Zeit zwischen den politischen Entscheidungen, zwischen der Verabschiedung des Hilfspakets und der Bereitstellung der Mittel für unsere Soldaten sollte auf ein Minimum reduziert werden. Und die Kraft, die davon ausgeht, ist das, was wirklich gebraucht wird, um die Situation an der Front zu verändern. Mehr Munition könnte den Druck an mehreren Frontabschnitten reduzieren und vielleicht auch mehr Menschen dazu bewegen, sich freiwillig für die Armee zu melden.
Im Nahen Osten verschärft sich vor dem Hintergrund der Kämpfe im Gazastreifen auch die Lage in dem anderen Palästinensergebiet, dem Westjordanland. Bei einem israelischen Militäreinsatz in einem Flüchtlingslager wurden gestern mindestens 10 Menschen getötet. Die Armee bezeichnete sie als bewaffnete Terroristen. Auch an anderen Orten gab es Gewalttaten. Aus Protest dagegen wurde im Westjordanland ein Generalstreik ausgerufen.
Gestern Abend nahe Nablus im von Israel besetzten Westjordanland. Ein palästinensischer Rettungswagen will Verletzte bergen, die von radikalen israelischen Siedlern angegriffen wurden. Als wir die Verletzten in den Wagen bringen wollten, haben sie auch auf uns geschossen. Wer geschossen hat, unklar. Der Fahrer des Rettungswagens stirbt. Auch an anderen Orten kommt es zur Gewalt. Im palästinensischen Flüchtlingscamp Nur Shams werden während eines israelischen Militäreinsatzes nach Angaben des Roten Halbmondes mindestens 14 Palästinenser getötet. Die Armee rechtfertigt den Einsatz als Kampf gegen Terroristen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren, Israel gehe dabei zu brutal gegen Zivilisten vor. Medienberichten zufolge planen die Vereinigten Staaten nun, eine Einheit der israelischen Armee zu sanktionieren wegen Menschenrechtsverstößen. Premierminister Netanyahu reagiert heute verärgert. Wenn jemand denkt, er kann eine Einheit unseres Militärs sanktionieren, dann werde ich das mit aller Macht bekämpfen. So wie unsere Soldaten vereint sind, uns zu verteidigen, sind wir vereint, um sie politisch zu verteidigen. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen indes weiter. Bei mutmaßlichen israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah kamen nach Angaben der dortigen Krankenhäuser 30 Menschen ums Leben. Morgen beginnt Pessach, eines der wichtigsten Feste im Judentum. Premierminister Netanyahu hat weitere Schläge gegen die Hamas im Gazastreifen angekündigt. In Israel wächst die Sorge um die 133 Geiseln dort. Laut einem Medienbericht könnten nur noch 40 von ihnen am Leben sein.
Die FDP fordert mit einem Positionspapier Einschnitte in der Sozialpolitik, um die Wirtschaft zu beleben. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Entwurf für den Parteitag am kommenden Wochenende vor. Darin verlangt die FDP unter anderem strengere Sanktionen beim Bürgergeld, wenn eine zumutbare Arbeit abgelehnt wird. Außerdem soll es keine abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren mehr geben. Die Förderung erneuerbarer Energien will die FDP beenden und dem Markt überlassen. Aussetzen möchte sie das kürzlich beschlossene Lieferkettengesetz, mit dem Unternehmen für Umwelt- und Menschenrechtsverstöße ihrer Zulieferer haften. In der CDU spitzt sich der Konflikt über die Schuldenbremse zu. Während die christdemokratischen Länderchefs eine Reform nicht ausschließen, hält der Parteivorsitzende Merz an seiner ablehnenden Haltung fest. Die Länder beklagen, dass ihre Haushalte ohne neue Schulden nicht zu stemmen seien. Die Koalitionäre SPD und Grüne wollen die Schuldenbremse reformieren. Um dafür das Grundgesetz zu ändern, brauchen sie die Union.
Im Regierungsviertel soll sie eine Mahnung an die Politik sein, die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler. Läuft sie demnächst noch schneller? SPD und Grüne fordern bereits, die Schuldenbremse zu lockern. Es zeigen sich auch immer mehr CDU-Länderchefs gesprächsbereit.
Meine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, in den Kommunen, wir sind bereit, Verantwortung mitzutragen, eine staatsbürgerliche Verantwortung zu nehmen, keine fundamentale Opposition. Aber zunächst mal müssen wir auf den Grund kommen, was die Probleme dieses Landes sind.
Beispiel Bürgergeld. Kretschmer fordert im Bericht aus Berlin, das zu überarbeiten. Würde die Bundesregierung sich bewegen, wäre man bereit zu reden. Noch vor den Haushaltsverhandlungen für das nächste Jahr. Die Union im Gespräch mit den Ampelpartnern SPD und Grüne, für die FDP undenkbar.
Wenn also der Koalitionsvertrag so in Ihrem Denkmodell aktiv und bewusst gebrochen werden würde, dann hätte die Koalition sicherlich keine Zukunft.
CDU-Chef Merz und die Unionsfraktion im Bundestag sind auf Linie der FDP. Sie beharren auf ihrem Nein zur Reform der Schuldenbremse.
Das bedeutet im Klartext ja nichts anderes, als dass man nicht stark genug ist, politische Prioritäten richtig zu setzen.
Bei der Schuldenbremse ist sich die CDU uneins. Da sind die, die in den Ländern regieren, und diejenigen, die Oppositionsarbeit machen. Ein Balanceakt für CDU-Chef Merz, denn das Drängen der Ministerpräsidenten, die sich mehr finanziellen Spielraum wünschen, dürfte noch stärker werden.
In Hannover wird zur Stunde die Eröffnung der weltgrößten Industriemesse gefeiert. Daran nimmt neben Bundeskanzler Scholz auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. Eine Woche lang zeigen etwa 4000 Aussteller aus 60 Staaten ihre Neuheiten. Im Mittelpunkt stehen künstliche Intelligenz und Wasserstofftechnologie für die Energiewende. Mit Blick auf diesen Schwerpunkt wurde als Partnerland diesmal Norwegen ausgewählt.
Herzliche Begrüßung für den norwegischen Ministerpräsidenten Gahr Støre in Hannover. Das Messepartnerland ist eines der Schlüsselländer für die deutsche Energieversorgung. Denn Norwegen ist reich an Öl und Gas und es setzt schon länger als andere auf erneuerbare Quellen wie Wind und Sonne. Seit dem Krieg in der Ukraine hat die Nachfrage nach norwegischer Energie zugenommen. Zum einen sind wir ein wichtiger Partner für Gaslieferungen nach Deutschland, zum anderen ein Partner für die grüne Transformation. Norwegens Strom kommt zu 99% aus Wasser, Wind und Sonne. Um klimaneutral zu werden, nutzt das Land außerdem das sogenannte CCS-Verfahren, also das Speichern von CO2 im Boden. Deutschland kann vom Partnerland viel lernen.
Norwegen sagt, wir nutzen alles, was wir haben können, um die Elektrifizierung voranzubringen, aber auch Klimaschutz durch CCS, also durch das Abspeichern von CO2 voranzubringen, Wasserstoff zu produzieren. Da sind wir oftmals so ein bisschen sehr theoretisch unterwegs.
Um weitere Großprojekte wie Windparks zu bauen, oder auch Schnellladesäulen wie diese, braucht Norwegen auch Technologie aus Deutschland. Entsprechende Geschäfte sollen von morgen an auf der Hannover Messe abgeschlossen werden.
Schnee, Graupelschauer und Glatteis haben in Teilen Deutschlands auch heute für Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt. Bäume stürzten durch die Schneelast um, mehrere Bundes- und Landstraßen waren blockiert. In den Kasseler Bergen musste die A7 in Fahrtrichtung Norden über Stunden gesperrt werden. Dort hatten sich Fahrzeuge festgefahren. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt und winterlich.
Heute Morgen auf der A9 bei Bayreuth. Innerhalb weniger Minuten ist die Fahrbahn schneebedeckt. Es kommt zu zahlreichen Unfällen. Auch in Oberstdorf im Allgäu ist der Winter an diesem Wochenende mit voller Wucht zurück. Hier herrschen am vergangenen Wochenende noch sommerliche Temperaturen. Auch in vielen Mittelgebirgen gibt der Winter noch einmal eine überraschende Zugabe.
Sie wollten Fahrrad fahren, aber tada, das ist viel besser. Einmal rodeln, zum Schluss, zum Abschied.
Auf der Schwäbischen Alb hat der Schnee die Tulpen fest im Griff. Schwere Zeiten für die Frühlingsblüher im baden-württembergischen Gönningen und auch für die bereits blühenden Obstbäume.
Wir rechnen hier auf der Schwäbischen Alb durchaus mit 4-5 Minusgraden. Und das ist natürlich doch voraussichtlich, wird es da einige Schäden geben.
Die Ernten für die Obstbauern könnten möglicherweise dadurch schlechter ausfallen. Verantwortlich für das Winterwetter ist das Tief Annina.
Das ist gar nicht so ungewöhnlich für den April, weil nördlich von uns, Nordskandinavien, da ist es noch sehr kalt. In Lappland jetzt Dauerfrost im Moment noch. Und wenn von dort kalte Luft kommt und dann kommt auch noch ein Tief mit feuchter Luft, dann kann es eben auch mal bis in tiefere Lagen schneien. Jetzt in der Nacht und heute waren das so oberhalb von 200 bis 400 Metern. In kräftigen Schauern drückt den Schnee dann sogar noch weiter runter, dass es auch im Flachland Flocken gibt.
Schneegestöber und Frühlingsgefühle in einem Bild. Für so manch einen hatte der Wintereinbruch heute eine ganz besondere Magie.
In Chinas bevölkerungsreichster Provinz Guangdong haben Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Nach Angaben von Staatsmedien mussten mehr als 82.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Zeitweise waren etwa 1,2 Millionen ohne Strom. Die Behörden setzten Notfallpläne in Kraft. Kommunen wurden angewiesen, Nahrung, Kleidung und Notunterkünfte bereitzustellen. Guangdong ist Chinas wichtigstes Wirtschaftszentrum. Hier liegt auch die Technologiemetropole Shenzhen. In der Fußball-Bundesliga geht der 30. Spieltag zur Stunde mit der Partie Freiburg gegen Mainz zu Ende. Kurz vor der Pause steht es 1:1. Zuvor hatten sich Dortmund und Meister Leverkusen 1:1 getrennt. Im ersten Spiel des Nachmittages besiegte Bremen Stuttgart mit 2:1.
Nicht nur bei Ole Werner brachen alle Dämme nach Werders wichtigem Sieg über Stuttgart. Bremens Agu wurde nach 26 Minuten von Leveling elfmeterreif gefoult. Werders Spezialist für Strafstöße ist Marvin Ducksch. Und der brachte die abstiegsbedrohten Bremer mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Ole Werner kurz nach Wiederanpfiff mit diesem sehenswerten Angriff über Schmied und Ducksch. Und der zum 2:0 nach 49 Minuten. Ducksch ist mit seinen Saisontreffern 10 und 11 der Mann des Tages im ausverkauften Weserstadion. Champions-League-Kandidat Stuttgart, zuvor 11-mal unbesiegt, mit dem verzweifelten Versuch, die Partie noch zu drehen. 71. Minute, Dennis Undaff mit dem 2:1, Saisontor Nummer 17 für den Angreifer der Schwaben. Aber mehr gelang dem VfB in einer packenden Schlussphase nicht. Werder feiert einen ganz wichtigen 2:1-Erfolg im Abstiegskampf.
Die Tabelle hinter Meister Leverkusen folgen München und Stuttgart, dann Leipzig und Dortmund. Bremen ist 11. in der Abstiegszone, Mainz vor Köln und schließlich Darmstadt. Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in München den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Die deutsche Nummer 2 besiegte den US-Amerikaner Taylor Fritz im Finale souverän in 2 Sätzen mit 7:5 und 6:3.
Er hat so lange darauf hingearbeitet. Jan-Lennard Struff gewinnt sein erstes ATP-Turnier. Freundin Madeleine hat Freudentränen in den Augen. Der 33-jährige Warsteiner spielt ein tolles Finale. Sein Gegner Taylor Fritz aus den USA war schon mal die Nummer 5 der Weltrangliste, hat gegen den Deutschen keine Chance. Den ersten Satz gewinnt der 7:5. Im zweiten läuft es sogar noch besser für Struff. Er spielt nahezu perfektes Tennis, macht so gut wie keine Fehler. Dafür sensationelle Punkte beim Matchball. Zeigt er mal kurz Nerven, verwandelt den dann aber im zweiten Versuch 7:5, 6:3. Die Freundin ist überglücklich und er freut sich über seinen ersten ATP-Turniersieg seiner Karriere.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 22. April.
Auch in den nächsten Tagen bleibt es durch eine Nord- bis Nordostströmung sehr kühl. Heute Nacht regnet oder schneit es vor allem noch im Süden. Die Schneefallgrenze liegt meist um 300 Meter. Sonst gibt es nur vereinzelt Schauer. Morgen ist es wechselhaft mit mehr Wolken als Sonne, dabei gebietsweise Regen oder Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer, im Norden auch bis in die Niederungen. Heute Nacht auf den ostfriesischen Inseln noch 5, im Vogtland bis minus 6 Grad. Morgen werden im höheren Bergland 2, an Rhein und Main 11 Grad erreicht. Am Dienstag im Südosten bedeckt mit Regen, im Bergland Schnee, sonst auch Auflockerungen und nur vereinzelt Schauer. Die gibt es am Mittwoch wieder verbreitet und auch am Donnerstag ist es unbeständig und kühl.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jesse Wellmer zeigen wir, wie Italiens Regierungschefin Meloni in einer Faschismusdebatte in der Kritik steht. Es geht um Zensurvorwürfe beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Außerdem fragen wir, welche Hoffnungen die US-Milliardenhilfen in der Ukraine wecken. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.